Mit der politischen Wende 1989 bestand für Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Ostdeutschland erstmals die Möglichkeit, sich selbst in einer Gewerkschaft zu organisieren. Eine Aktivistin der ersten Stunde dieser Zeit ist Dr. Renate Hürtgen. Sie ist Mitarbeiterin am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam mit den Forschungsschwerpunkten Sozialgeschichte der DDR, Arbeitergeschichte und Angestellte im DDR-Industriebetrieb. Guten Tag, Frau Dr. Hürtgen.
Hallo.
Frau Dr. Hürtgen, bevor wir über das Jahr 1989 sprechen, wie muss ich mir die Situation der Gewerkschaften im Arbeiter- und Bauernstaat DDR vorstellen?
Also sagen wir mal die Situation der Mitglieder jetzt, ne? Danach fragen Sie sicher. Ja, was war das? Das ist FDGB. Manche sagen, der FDGB, Freie Deutsche Gewerkschaftsbund, sei gar keine Gewerkschaft gewesen. Ich benutze lieber den Begriff Staatsgewerkschaft, weil da zum Ausdruck kommt, was eigentlich der Inhalt und auch die Form dieser Gewerkschaft war. Sie war eben eine stark an der Partei und am Staatsinteresse orientierte Gewerkschaft, also eine Interessenvertretung, die nicht eindeutig die Interessen vertreten hat der Mitglieder. Und das hat sich im Laufe dieser 40 Jahre derart entwickelt, dass die wenigen Initiativen, die es am Anfang noch gab von Mitgliedern und die Möglichkeiten, die es auch gab, der Mitsprache, dass die immer weniger genutzt wurden, denn man bewirkte nichts in den Versammlungen, wenn man etwas kritisierte oder wenn man eine Forderung aufstellte. Und die Gewerkschaft, spätestens so in den 60er, 70er Jahren beginnend, mutierte eigentlich zu einem im besten Falle noch so Dienstleistungsorganisation, die Ferienplätze verteilte, einiges für Frauen und Kindergartenplätze tat, aber keinen Anschein mehr von einer vielleicht sogar kämpferischen Interessenvertretung war. Sie wurde auch, das muss man vielleicht noch sagen, um dann die Situation 89 zu verstehen, sie wurde auch nicht geschätzt von den Mitgliedern. Also von der Gewerkschaft hat man noch weniger erwartet als von der Partei oder von den Staatsfunktionären. Wenn man sich mit Kritik oder mit einem Anliegen an jemanden wandte man sich lieber an die Partei mit einer Eingabe als an die Gewerkschaft. Die schien machtlos und sie war es auch.
Mit dem Fall der Mauer überschlugen sich dann in Ostdeutschland viele Ereignisse. Viele volkseigene Betriebe wurden privatisiert oder geschlossen. Das Leben und vor allen Dingen Arbeitsleben unzähliger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wurde komplett umgekrempelt. Frau Dr. Hürtgen, gab es Versuche, eigene Gewerkschaften zu gründen, die diesen Prozessen, vor allen Dingen der Privatisierung, auch etwas entgegenzustellen hatten?
Ja, eigene Gewerkschaften ist zu hoch gegriffen. Aber es gab eine erstaunlich große Anzahl von Initiativen in den Betrieben der DDR, von kleinen Gruppen, manchmal nur zwei, drei Leuten, manchmal waren es auch mehr, manchmal war es eine ganze Abteilung, die solche Versuche unternahmen, basisorientierte Interessenvertretungsstrukturen aufzubauen. Ich würde Sie gerne in einer Sache etwas korrigieren. Es ist so, dass der Mauerfall schon so zu einem Symbol der Wende geworden ist, aber für das Thema, das mich hier interessiert, nämlich dieser betriebliche Aufbruch oder die betriebliche Wende im Herbst 89, ist der Mauerbau nicht entscheidend. Da gab es sowohl davor als auch danach solche Initiativen. Und das war für die Leute, die dabei waren, der eigentliche Höhepunkt ihrer Aktivität und nicht der Mauerfall. Es ist immer ein bisschen kompliziert, darauf hinzuweisen, weil die Meistererzählung über die Wende sich sehr stark an diesem Mauerfall immer orientiert. Und da wird vergessen, dass Hunderte von Leuten in diesem Herbst 89 was ganz anderes gemacht haben und die wichtigste Erfahrung ihres Lebens gemacht haben. Darum nenne ich diesen betrieblichen Aufbruch immer gern die unbekannte Seite der DDR-Revolution. Also, es gab diese Versuche und Sie haben mich jetzt nach dem Inhalt gefragt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Wie muss man sich das vorstellen? Also der FDGB, über den ich gerade eben kurz gesprochen habe, der tauchte im wahrsten Sinne des Wortes ab. Er bekam schon so im September, Oktober, November dann sowieso, überhaupt keine Anweisungen mehr von der Zentrale. Und wie jede hierarchisch aufgebaute Organisation und Struktur fällt sowas in sich zusammen, wenn es keine Weisungen gibt. Das passierte hier auch. Das heißt also, die Leute in den Betrieben hatten überhaupt keinen Ansprechpartner für ihre Überlegungen, jetzt irgendwie ihre Interessen in die Waagschale zu werfen. Ich bringe immer das schöne Bild von der einen Kollegin, die in einem Groß-Berliner Betrieb dann an die zur BGL, Betriebsgewerkschaftsleitung, lief und an die Tür klopfte und sagte, wir müssen doch hier auch irgendwas tun, und da war es verschlossen. Also war abgetaucht. Das war sicher ein Grund mit dafür, warum es war so ein Vakuum entstanden, warum es dann solche Initiativen gab. Zum anderen Teil lag der Grund auch darin, dass sich dann außerhalb der Betriebe auf den Straßen ja schon einiges tat, Massendemonstrationen, das neue Forum und andere Gruppen wurden gegründet. Und es gab einfach Leute, die gesagt haben, das, was auf der Straße passiert, muss auch im Betrieb passieren. Es gab sehr viele kleine Initiativen, die forderten dann ihre Betriebsleitung oder ihre Gewerkschaftsleitung auf, Daten, die Fakten, die Betriebsunterlagen bloßzulegen, also offenzulegen. Glasnost, ne, und Perestroika waren auch im Betrieb angesehen. Dann gab es sehr viele Wochen lang Initiativen, die sich gegen diese Machtstrukturen im Betrieb wandten. Das Stichwort war immer Stasi raus aus dem Betrieb, Partei raus aus dem Betrieb, denn die Partei SED war ja auch im Betrieb, die entscheidende Machtstruktur. Und dann parallel dazu und auch etwas zeitversetzt gab es in diesen Initiativen eine sehr lange Diskussion darüber, wie denn nun eine neue Interessenvertretungsstruktur aussehen müsste. Dass sie basisdemokratisch sein soll, das war klar. Aber was weiter? Was soll sie dürfen? Was darf sie? Darf sie zum Beispiel, und das gab es auch, ich habe das in einem Buch veröffentlicht, diese ganzen Dokumente, das kann man nachlesen, das denke ich mir also jetzt nicht aus. Es gab also Initiativen, die haben dann gefordert, man müsse beteiligt sein, den Betriebsleiter zu wählen und aber auch abzuwählen. Das sind so die Highlights solcher Initiativen gewesen. Ja, und ansonsten waren es Überlegungen, eben sehr basisdemokratisch vorzugehen, mit einem großen, eher ehrenamtlichen Apparat. Ja, das waren die Diskussionen, die da geführt wurden. Ich kenne eigentlich nur zwei oder drei Initiativen, die auch mal wirklich über ein Statut nachgedacht haben. Es kam nicht, das hatten Sie in der Anmoderation ein kleines bisschen missverständlich formuliert, es kam nicht zu der Gründung einer freien oder unabhängigen Gewerkschaft. Diese Initiativen agierten so bis zum Januar, Februar, März so vor sich hin. Es kam nicht einmal zu einer, sagen wir mal, überregionalen Vernetzung. Das gab es nicht. Und es gibt viele, viele Gründe dafür. Sehr viele. Und ein Grund war das sehr frühe und sehr energische Auftauchen der Westgewerkschaft.
Darüber wollen wir gleich nochmal sprechen, über die Rolle der Westgewerkschaften sozusagen nach 1989, nach 1990. Vielleicht aber nochmal so ein paar andere Punkte. Woran sind diese Initiativen, von denen Sie eben gesprochen haben, gescheitert? Was waren da so Knackpunkte der Bewegung? Ja.
Also das ist natürlich etwas, das ich als unmittelbarer betroffener Zeitzeuge und Aktiver dieser Zeit erst im Nachhinein so richtig sortieren konnte und analysieren konnte. Aber das habe ich inzwischen gemacht und ich denke, dass es, wie gesagt, ein ganzes Bündel war. Ich mache es mal in Stichworten. Zum einen darf man nicht vergessen, dass diese 40 Jahre, und wenn man den Faschismus dazu noch rechnet, sind es noch mehr, dass in dieser Zeit keine wirklich emanzipative Arbeiterbewegung in der DDR bestanden hat. Also es gab kaum Streiks, zunehmend dann gar keine mehr. Das habe ich auch mal untersuchen können. In den 80er Jahren verlor sich das ganz. Die Akteure, die jetzt dann 89 sich so sammelten und in kleinen Organisationen sich zusammentaten, diese Akteure hatten ihr ganzes Leben lang so etwas nicht getan. Sie wussten nicht, wie man einen Streik organisiert. Sie hatten noch nie ein Flugblatt geschrieben. Also es war sozusagen ein Lernprozess, der jetzt erst begann und der dann sehr schnell unterbrochen wurde. Also ich will sagen, eine Ursache besteht darin, dass ein Akteurstyp da vorhanden war, auch für die betriebliche Wende, der überhaupt nicht vorbereitet war auf diese Funktion und der also jetzt erst hätte Zeit haben müssen. Das ist so eine Überlegung. Es gibt aber noch sehr viel andere. Also beispielsweise hatte die Bürgerbewegung, also die Opposition und dann später die Bürgerbewegung der DDR ein ausgesprochen schlechtes Verhältnis, ich würde mal sagen gar kein Verhältnis zu den Belegschaften und anders als in Polen beispielsweise. Das ist ihr nicht vorzuwerfen, das lässt sich historisch erklären, aber so kam es dazu, dass sie diese Initiative nicht unterstützt hat, die Akteure, die aus ihren Reihen kamen, vernachlässigt haben, dass sie zum Beispiel, obwohl sie ja diese Struktur hatten, diese überregionale Struktur, das neue Forum, sich nicht bereit erklärt haben, einen Generalstreik zu organisieren in einer bestimmten Situation. Also das ist so eine zweite Ursache. Was gibt es noch für Ursachen? Überhaupt hatte sie keine Lobby, diese unabhängige Gewerkschaftsbewegung. Der FDGB, das muss man auch sagen, der hatte keine Reformkräfte, also die alte Gewerkschaft der DDR, keine Reformkräfte, war mit sich beschäftigt, führte noch so einen außerordentlichen Gewerkschaftskongress Ende Januar durch, der katastrophal war und der auch nichts Reformerisches brachte. Also der natürlich diese Initiativen bekämpfte, das war natürlich der große Gegner. Ja, das sind so ein paar Sachen. Und dann, wie gesagt, dann gab es natürlich die Westgewerkschaft, die, das will ich jetzt auch gar nicht moralisieren, in bester Absicht, sehr schnell vor den Toren der Betriebe stand in der DDR, Januar, Februar, und um Mitglieder warb. Ne? Und der, das kann ich aus eigener Erfahrung also wirklich bestätigen, der große, wie nennt man das, Berührungsängste hatte, sich mit diesen seltsamen, spontanen, basisorientierten, nicht apparateorientierten Gruppierungen zu beschäftigen oder gar zusammenzutun. Das ist sicherlich nicht Apparatelogik. Er hat sich lieber mit den Resten oder noch bestehenden alten Gewerkschaftsstruktur zusammengetan und hat die dann übernommen oder hat die Mitglieder einzeln übernommen, aber er hat diese Gruppierungen dort nicht unterstützt oder den Kontakt gesucht.
Warum hatten dann die westdeutschen Gewerkschaften einen verhältnismäßig großen Erfolg im Gegensatz zu den Gewerkschaften oder beziehungsweise den Ansätzen von Gewerkschaften, die von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern selbst organisiert wurden?
Das ist eine sehr kluge Frage. Das ist eine sehr kluge Frage. Darüber habe ich sehr lange nachgedacht. Also einmal ist es so, diese Westgewerkschaften waren oder schienen, vielleicht mehr als wir das dann nachher später bemerkten, waren sehr mächtig. Das Gefühl, dass wenn man dort in diese Gewerkschaft eintritt, man auch wirklich eine gewisse Sicherheit hat vor den kommenden Entlassungen und vor den kommenden Verwerfungen, vor der Treuhand oder so. Das war sicherlich dieses Gefühl der Sicherheit, das die Gewerkschaften boten und zum Teil ja auch nicht ganz unberechtigt. Das boten diese kleinen, sich überhaupt noch nicht richtig gefestigt habenden Gruppierungen überhaupt nicht. Das ist sicherlich der Hauptgrund. Und dann darf man auch nicht vergessen, ich hatte ja vorhin kurz über die Tradition der Ostbelegschaften oder der Angehörigen in den Ostbetrieben gesprochen. Und das war natürlich auch die Tradition, eher einer Stellvertreterpolitik sich zuzuwenden. Ne? Der FDGB war ja nichts anderes. Also man griff natürlich zu den Bekannten. Das muss man auch sagen. Ich erinnere mich noch, dass Menschen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, was sollen wir machen? Jetzt kommt die IG Metall, sollen wir nicht eintreten, weil wir haben doch hier unsere eigene kleine Gruppe. Und ich konnte nur sagen, nee, macht das nicht, tretet ein, weil brauchen wir jetzt Schutz, ne, vor den kommenden Entlassungen beispielsweise, dass die nachher nicht so eine gute Schutzfunktion ausgeübt haben und die DDR-Mitglieder, die ehemaligen dann aus der DDR, die Mitglieder wahnsinnig enttäuscht waren. Das steht dann wieder auf einem anderen Blatt. Das ist dann so ein, zwei Jahre später zu konstatieren gewesen. Aber es war schon die Hoffnung auf Schutz und Vertretung.
Ein Thema, über das man noch lange und ausführlich reden könnte. Die Bücher von Dr. Renate Hürtgen sind auch noch einmal im gut sortierten Buchhandel zu finden. Und ich bedanke mich für das Interview.
Dankeschön.
Auf Wiederhören.